온다.
비온다.
온다.
비온다.
온다.
비온다.
스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Mexiko ist eines der wichtigsten Anbau- und Transitländer für Rauschmittel. Gleich ein halbes Dutzend Drogenkartelle führen bereits seit mehreren Jahren einen zunehmend blutigen Verteilungskrieg um Transportrouten und Einflusszonen. Ein nicht hinzunehmender Zustand, befand der mexikanische Präsident Felipe Calderón und erklärte den Drogen den Krieg. Wir berichten über die ausgeweiteten Militäraktionen und die Kritik an dieser Antidrogenpolitik. Auch mehr als 10 Jahre nach Ende des guatemaltekischen Bürgerkrieges kann von einem wirklichen Frieden im Land nicht die Rede sein. Die Überlebenden von Massakern und die vertriebenen Binnenflüchtlinge warten bis heute darauf, dass die im Friedensabkommen von 1996 vereinbarten Maßnahmen auch sie erreichen. Dazu ein Lagebericht. Und noch einmal Mexiko. Jedes Jahr überqueren Hunderttausende Lateinamerikaner die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko. Ihr Ziel sind die USA, wo sie sich ein besseres Leben erhoffen. Seit der Ausdehnung der Grenzkontrollen auf ganz Mexiko beginnt für die Migranten der Weg in die Illegalität schon an der Südgrenze Mexikos. Hier entstand auch der Dokumentarfilm La Frontera Infinita des mexikanischen Regisseurs Juan Manuel Sepúlveda, den wir euch vorstellen möchten. Nachrichten stammen aus Peru und aus Kolumbien. Und die Musik vom Argentinier Minino Garay und seinen Tambores del Sur.
Baila, baila, mueve tu cadera. Anga toca y te da candela. Goza, goza, mueve tu cadera.
Und der Info? Nachrichten.
Kolumbien. Bereits im letzten Onda-Info berichteten wir über die Kundgebungen, die am 6. März in Kolumbien und der ganzen Welt stattfanden, um der Gewaltopfer der kolumbianischen Paramilitärs zu gedenken. Die sozialen Organisationen Kolumbiens, die zu den Protesten aufriefen und Gesicht zeigten, werden seitdem von den Paramilitärs bedroht. Mindestens 2 Gewerkschafter und 2 Lehrer mussten bereits mit ihrem Leben bezahlen. Das Leben vieler Aktivisten und Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen, Frauen, Bauern und Indigena-Organisationen und der zentralen Gewerkschaft ist in Gefahr. Auch Indymedia Kolumbien erhielt am 11. März folgende Drohung. Alle diese Organisationen, Institutionen, diplomatischen Vertretungen und öffentlichen Personen, die dieses virtuelle Kommuniqué erhalten, sind zu militärischen Zielen erklärt. Unterzeichnet wurde die Drohung von einer paramilitärischen Gruppe, die sich selbst Águilas Negras, Schwarze Adler, nennt. Bei den bedrohten Organisationen fanden illegale Durchsuchungen statt, wobei Computer und Informationen beschlagnahmt worden sind. Ebenfalls wurden die Websites erfolgreich angegriffen und teilweise die sich darauf befindlichen Informationen vernichtet. Nach wie vor können also die kolumbianischen Paramilitärs ihren Aktivitäten ungehindert nachgehen, obwohl die Auflösung dieser Gruppen vor 3 Jahren von der Regierung Uribe beschlossen wurde. Und nach wie vor versuchen sie soziale Bewegungen massiv einzuschüchtern, um der juristischen Verfolgung ihrer Verbrechen zu entgehen.
Verletzte bei Protesten in Peru. Regierungspläne zum Ausverkauf von Amazonaswald sorgen weiter für Spannungen. In der vergangenen Woche gingen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen protestierende Kleinbauern und Indigene vor. Bei Pichanaki in der Region Junin löste die peruanische Polizei am 17. März eine Straßenblockade auf und verletzte dabei 5 Kleinbauern mit Gummigeschossen. Die Proteste richteten sich gegen Pläne der Regierung in Lima, ein Gesetz zu verabschieden, das privaten Investoren den Kauf von Regenwaldgebieten ermöglichen soll. Das soll Investitionen ins Land spülen und die Ausbeutung von Öl- und Gasvorkommen erleichtern. Gegner des Gesetzesentwurfs befürchten katastrophale soziale und ökologische Folgen, inklusive irreversibler Langzeitauswirkungen. Die Pläne sind in den betroffenen Regionen äußerst unpopulär. Mit Arbeitsniederlegungen und Straßenblockaden demonstrieren Bauern und Indigene schon seit Monaten gegen den Gesetzesentwurf. Nach dem Zwischenfall in Pichanaki kritisierten die Organisatoren der Proteste die Gewaltanwendung von Seiten der Polizei. Sie sprachen von einer bewussten Kriminalisierung ihres Widerstandes und forderten die Regierung zu einem Dialog mit der betreffenden Bevölkerung auf. Das Gesetz des Dschungels, wie sie den Entwurf nennen, dürfe nicht verabschiedet werden.
Quisiera querer y tu mamá no me deja, la celosa de tu vieja que en todo se ha de meter.
Yo te quisiera querer y tu mamá no me deja, la celosa de tu vieja que en todo se ha de meter.
¿Dónde canta el chilicote? Estaba esperando yo, y allá tu madre salió del corral con un garrote. La espalda me retumbó, con el garrotazo a cuestas. Yo no me pude salvar de la celosa de tu vieja.
Así contraatacaron los elementos federales ante la negativa del grupo de narcotraficantes de deponer las armas en Apatzingán, Michoacán.
Kriegsberichterstattung im mexikanischen Fernsehen. Krachende Schusswechsel und Bilder von Panzerwagen, die nicht aus Nahost importiert, sondern hausgemacht sind. Die neuesten Nachrichten vom Krieg gegen die Drogen gehören inzwischen fest zum Abendprogramm wie der Wetterbericht. Allein in diesem Jahr wurden bereits über 500 Tote vermeldet. Während sich die mexikanischen Drogenkartelle landesweit mit aller Härte um den US-Markt und die heimische Kundschaft streiten, verteidigt die mexikanische Regierung das staatliche Gewaltmonopol. Präsident Felipe Calderón setzt dabei seit über einem Jahr ganz aufs Militär. In Städten im nördlichen Mexiko wie Tijuana und Ciudad Juárez sorgen zunehmend Soldaten für die öffentliche Sicherheit. Doch die Nebenwirkungen dieser Militäroperationen bekommt vor allem die Zivilbevölkerung zu spüren, berichtet die Kongressabgeordnete Elsa Conde von der Partei Sozialdemokratische Alternative.
El gobierno saca al ejército a la calle para tener un mayor control, ¿no?, del espacio público y sin embargo no tiene el control.
Die Regierung schickt das Militär auf die Straße, um mehr Kontrolle über den öffentlichen Raum zu erlangen. Doch das funktioniert nicht. Denn sie haben nicht genug Soldaten und Polizisten, um die ganze Gesellschaft zu überwachen. Die Bevölkerung wird schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Es gab Fälle, wo Jugendliche nachts nicht an den Straßensperren gehalten haben, und zwar aus Angst. Denn niemand vertraut in diesem Land der Polizei. Die Jugendlichen hielten also nicht und wurden erschossen. Das ist sehr paradox. Die Gesellschaft soll geschützt werden und wird solchen extremen Situationen ausgesetzt.
Die mexikanische Regierung kontert solche Kritik mit medienwirksamer PR-Arbeit. Bergeweise beschlagnahmtes Kokain, brennende Marihuana-Pflanzen und verhaftete Drogenbosse in Nahaufnahme. Dennoch seien die Drogenkartelle in ihren Geschäften kaum beeinträchtigt, meint Luis Astorga, Soziologe und Experte in Sachen Drogenhandel. Es mangele einfach an einer nachhaltigen Sicherheitspolitik seitens des Staates und einer funktionierenden Polizei.
No hay una visión única sobre una política de seguridad.
Es gibt keine einheitliche Politik. Es gibt Programme, die eine Amtszeit dauern, aber keine parteiübergreifenden Bestrebungen, die notwendig wären, um funktionierende Sicherheitsinstitutionen zu schaffen. Deshalb haben wir heute in Mexiko 1600 verschiedene Polizeivereinigungen und dazu mehr als 3000 Verbände privater Polizisten mit all ihren verschiedenen Uniformen und Streifenwagen. Schlicht und einfach ein Desaster.
Kurzfristig habe die mexikanische Regierung deshalb gar keine andere Wahl gehabt, als aufs Militär zu setzen, meint Luis Astorga. Aber langfristig sei der ständige Kontakt zwischen Soldaten und Drogenhändlern riskant. Neben Bestechungsversuchen vermeldet die Armee auch eine beunruhigend hohe Anzahl an Deserteuren. Hunderte ehemalige Soldaten sollen inzwischen auf den Gehaltslisten der Drogenkartelle stehen.
Buscamos también hacer énfasis en la necesidad de un compromiso claro e inequívoco del Ejecutivo para respetar los derechos civiles de la ciudadanía.
Soldaten in den Reihen des organisierten Verbrechens und immer mehr Militärs auf den Straßen. Auch im mexikanischen Kongress werden zunehmend Stimmen laut, die die Sicherheitspolitik in einer Sackgasse sehen. Statt Feuer mit Feuer zu bekämpfen, fordern Abgeordnete wie Elsa Conde ein Umdenken. Bei den gesellschaftlichen Problemen müsse man ansetzen und eine sture Strafverfolgung zugunsten differenzierter Maßnahmen aufgeben, beschreibt sie die Linie ihrer Partei.
Lo que se propone en este momento no es despenalizar el consumo, sino regular su consumo.
Was wir im Moment vorschlagen, ist keine vollständige Legalisierung, sondern eine Regulierung des Drogenkonsums. Unser Strafvollzugssystem sollte vielmehr an Bildung und Arbeit orientiert sein. Außerdem erscheint es uns wichtig, besser zwischen Konsumenten, Dealern und Drogenschmugglern zu unterscheiden. Wir stehen für eine präventive Politik, die aufklärt und informiert. Die Leute sollen selbst entscheiden und unterscheiden können. Sie sollten einfach wissen, was passiert, wenn sie einen Joint rauchen. Punkt.
Doch ob eine solche liberale Drogenpolitik in Mexiko eine Mehrheit finden und zugleich den sicherheitspolitischen Interessen der USA Genüge tun wird, scheint fraglich. In Washington wird vielmehr über ein 500 Millionen US-Dollar schweres Hilfsprogramm diskutiert. Sollte der sogenannte Plan Merida in Washington tatsächlich beschlossen werden, kann Mexiko künftig auf mehr technisches Know-how, Waffen und beratende Unterstützung made in USA zählen. Doch während die Abgeordnete Elsa Conde den Plan Merida als einen staatlichen Waffendeal abtut, glaubt der Soziologe Astorga fest daran, mit den US-Dollars auch zivile Reformprogramme anschieben zu können.
In el Congreso, que me da la impresión de que están muy desinformados los por las declaraciones que han hecho.
Der mexikanische Kongress scheint bisher ziemlich schlecht informiert zu sein. Die Reichweite des Vorhabens ist überhaupt nicht absehbar. Genauso wenig die Möglichkeiten darauf einzuwirken, dass der Plan Merida kein zweiter Plan Colombia wird. Denn in Kolumbien liegt der Akzent ganz klar auf Militär- und Polizeihilfe. Entwicklungspolitik und Justizreform spielen nur eine zweitrangige Rolle. Da müsste Mexiko nachhaken, um weniger erdrückende Bedingungen auszuhandeln und damit Washington nicht einfach einen Plan präsentiert und sagt, hier, das ist deine Rolle, entweder du akzeptierst oder du akzeptierst.
Im US-Kongress wird im April über den Plan Merida abgestimmt. Doch bisher haben weder die mexikanische Regierung noch der Kongress eine Debatte zu dem Thema angestoßen. Der harte Kurs gegen Drogenmafia, Dealer und Konsumenten wird dagegen fortgesetzt und die mexikanische Zivilgesellschaft trägt die Konsequenzen.
Yeah! Wenn wir uns mal die Hauptstadt betrachten, dort auf die Straße gehen, die Straßen sind voller Indigenas, die dort Gemüse und andere Dinge verkaufen oder Schuhe putzen. Warum? Weil der Krieg sie zum Leben hierher geschickt hat.
Der guatemaltekische Bürgerkrieg hat in 36 Jahren nicht nur rund 1 Million Flüchtlinge gefordert, sondern auch etwa 150.000 Tote und 50.000 Verschwundene. Er wurde 1996 mit einem Friedensabkommen beigelegt, auf deren Umsetzung die Überlebenden von Massaker und Zerstörung bis heute vergeblich warten. Statt der vereinbarten Landumverteilung werden die Kleinbauern immer weiter in die Armut abgedrängt. Der Versuch der Menschen, sich gegen diese Entwicklung zu organisieren, wird zumeist mit Gewalt beantwortet. Der Krieg mag vorbei sein, doch der Frieden für viele Menschen ist fern. Das zumindest hat Pablo Guerra vom Guatemalan Solidarity Project, der in Guatemala mit diversen Kleinbauerngemeinden zusammenarbeitet, beobachtet.
Unglücklicherweise vergleichen viele Organisationen die heutige Repression auf dem Lande mit der von Anfang der 80er Jahre. Und das Ergebnis ist, dass die Dinge heute nicht so schlecht stehen. Es gibt nicht zehntausende Menschen, die auf dem Land ermordet, nicht hunderte von Dörfern, die von Massakern begleitet, dem Erdboden gleichgemacht werden. So denkt die internationale Gemeinschaft, dass die Dinge in Guatemala inzwischen viel besser stehen. Die Gemeinden, die wir besucht haben, haben uns allerdings sehr deutlich gemacht, dass dies nicht wahr ist und die Situation ständig schwieriger wird. Dass die staatlichen Institutionen und die Paramilitärs sehr gut gelernt haben, wie man Menschen unterdrückt. Sie haben gelernt, dass es in vielen Fällen ausreicht, eine einzige Person zu ermorden, um deutlich zu machen, worum es geht.
Anfang dieses Jahres begleitete Radio Onda den US-Aktivisten in eine Ichimaya-Gemeinde in der Provinz Quiché. Die Gemeinde Visan wurde im Juni 2006 von etwa 150 indigener Familien in Zusammenarbeit mit zwei Kleinbauernorganisationen besetzt. Eine von ihnen ist die Kleinbauernvereinigung KUK, die in den letzten Jahren diverse Landbesetzungen organisierte und nun betreut. Domingo Lopez ist der KUK-Verantwortliche für Landfragen. Er sieht in den Landbesetzungen den einzigen Weg für die Kleinbauern, ihr festgeschriebenes Recht auf Land durchzusetzen.
Die Gemeinden sind dazu gezwungen, das Land zu besetzen, weil sie erkennen, dass die Behörden sich nicht um einen Ausweg kümmern. Ich meine, wir warten jetzt schon so lange. Schließlich wurde der Friedensvertrag bereits vor 11 Jahren unterzeichnet. Also sagen sich die Leute, dass sie nur über Besetzungen ein Stück Land erlangen können.
Die Besetzerinnen von Visan stammen ursprünglich aus dieser Region, aus dem Ichi-Dreieck rund um Nebach. Die Gegend war Ende der 70er Jahre als Guerilla-Bastion bekannt, sodass sie der Staat in seiner Offensive der verbrannten Erde Anfang der 80er Jahre exemplarisch abstrafte. Hunderte von Dörfern wurden, begleitet von systematischen Massenvergewaltigungen und Massakern, in Staub und Asche verwandelt. Auch die heute 35-jährige Elena musste flüchten, als ihr Elternhaus von der Armee zerstört wurde. Ihre Mutter und ihre drei Geschwister konnten sich retten und an der Küste verstecken.
Ich war 9 Jahre alt, als der Krieg 1981 über uns kam. Damals wurde mein Vater ermordet. Unser Haus, unser Mais und unsere Dokumente wurden verbrannt. Jetzt sind wir hierher gekommen, um Schutz zu suchen, damit uns die Armee nicht ermordet. Wir essen einzig und allein Mais. Jeden Tag gibt es Tortillas. Wir kämpfen dafür, zu leben. Dafür benötigen wir nur ein Stück Land, von wo wir Feuerholz holen können, und ein weiteres Stück Land für den Maisanbau.
Bisher konnte sich Visan erfolgreich gegen die Bedrohung anstehender Räumungen und Schikanen aller Art wehren. Nicolas von der regionalen Ichi-Kleinbauernorganisation glaubt, dass dies nur weiterhin funktionieren wird, wenn ihre Bewohner zusammenhalten. Überall in Guatemala wurden die sozialen Netzwerke, in denen sich die Landbevölkerung gegen Unterdrückung und Ausbeutung durch Staat und Unternehmen einst effektiv wehren konnte, im Krieg weitgehend zerschlagen. Nicolas meint, dass auch die Menschen in der Gemeinde Visan vieles neu erlernen müssen, was früher einmal selbstverständlich erschien.
In jeder Versammlung geht es um unsere Einigkeit, um unsere Stärke und darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Denn zerstreuten Menschen fällt eine gute Organisation schwer. Und schließlich sind sie zerstreut hierher gekommen, ohne diesen Brauch und ohne eine Idee davon, wie sie ihr Leben führen sollen. Ich denke, dass es diese Gepflogenheit früher gab, sich die Leute geholfen haben, und wenn es eine Feier gab, dann sind alle hingegangen. Aber diese Tradition ist im Krieg zu Bruch gegangen. Nun ist es so, dass wenn man Geld hat, es etwas zu essen gibt, und wenn man keines hat, man eben hungert. Heute muss die Kultur erst zurückerrungen werden, dass zum Beispiel Essen untereinander getauscht wird, ohne dass Geld eine Rolle spielt. Nun ist es schon so, dass wenn jemand jemand krank ist, der Hut herumgeschickt wird. Alle spenden 10 Cent und am Ende wird der Familie des Kranken das Geld gegeben.
Domingo López blickt voller Hoffnung in die Zukunft, dass die neue Regierung unter Álvaro Colom zumindest keine so rigide Repressionspolitik verfolgt wie zuvor Präsident Berger. Denn zwar ist der Krieg seit rund einem Jahrzehnt vorbei, doch lässt der Frieden auf sich warten.
Viele in der Kleinbauernbewegung organisierte Genossen wurden inzwischen ermordet. Für uns ist der Krieg also nicht vorüber. Es ist ein psychologischer Krieg, ein Krieg der Bedrohung, ein Krieg der Gewalt, wie man an den Räumungen sieht. Allein unter Präsident Berger gab es über 100 Räumungen.
Viajando hacia el oeste, hasta atravesar ese mar, se llega a una tierra caliente, un jardín tropical. Oh. Gente de mirada alegre.
Los mataron. Caribe. Este pueblo americano tiene una deuda. Caribe. Indio negro cautivo antes y ahora. Caribe. Con la espada y con la cruz a todos liquidaron.
Bruja es la tierra sedienta.
Mi guerra migración.
Wenn mich die Grenzpolizei schnappt, werde ich es wieder versuchen, bis ich es eines Tages schaffe. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Ich glaube, dass ich eines Tages dort ankomme.
Jedes Jahr überqueren Hunderttausende Lateinamerikaner die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko. Ihr Ziel sind die USA, wo sie sich ein besseres Leben erhoffen. Viele von ihnen gelangen tatsächlich auf legalem oder illegalem Weg in die USA. Andere werden zurückgeschickt oder geben auf. Wieder andere werden ausgeraubt, missbraucht, verstümmelt oder getötet. Seit der Ausdehnung der Grenzkontrollen auf ganz Mexiko beginnt für die Migranten der Weg in die Illegalität schon an der Südgrenze Mexikos. Viele warten tagelang in Tabasco auf den Güterzug, der dreimal pro Woche von hier aus seine Fahrt durch das Land beginnt. Hauptsächlich hier entstand auch der Dokumentarfilm La Frontera Infinita, die unendliche Grenze, des mexikanischen Regisseurs Juan Manuel Sepúlveda, der im Februar auf der Berlinale vorgestellt worden ist. Es ist ein bildgewaltiger und einfühlsamer Film, der uns die absurde Zwischenzeit näher bringt, in der sich die Migranten gerade befinden. Eine Zeit zwischen Vertrautheit und Fremde, Alter und zukünftiger Heimat, Vergangenheit und Zukunft. Dementsprechend sind auch die Bilder voller Hoffnung, Unsicherheit und Angst. Doch trotz des ernsten Themas und trotz der Gefahren setzte Sepúlveda diejenigen Bilder in den Vordergrund, die Normalität und Unbeschwertheit ausdrücken sollen. In Mexiko sah sich der Regisseur daher dem Vorwurf ausgesetzt, der Film sei sehr leid, er würde die Umstände nicht genügend anklagen. Das war auch Absicht, so Sepúlveda, denn er wollte mit der vorherrschenden Sicht auf die Migranten brechen.
In Mexiko gibt es einen Boom von Dokumentarfilmen, in denen es darum geht, die Migration von einem bestimmten Gesichtspunkt auszusehen. Dies ist ein Blick von oben, der den Migranten als Opfer sieht, als einen Outsider. Daher sind es sehr traurige Dokumentarfilme, in denen es um die armen Migranten geht, die arme Opfer sind. Aber wenn dann einer kommt, um die Migration zu filmen und wenn er ihnen einfach bloß zuhören will, dann fangen sie an, eine ganz andere Geschichte zu erzählen, als die, die man normalerweise in diesen dramatisierenden Dokus zu sehen bekommt. Ganz anders. Sie wollen Fußball spielen, sie wollen Wäsche waschen, sie wollen Witze erzählen, sie wollen Spaß haben, oder nicht? Sie wollen uns eine Geschichte erzählen, die nicht notwendigerweise eine von jemandem ist, der leidet.
Dennoch konnte sich auch La Frontera Infinita der verzweifelten Lage nicht entziehen, in der sich viele Migranten befinden. Eine der stärksten Szenen des Films ist die Rehabilitationsklinik, in der diejenigen Menschen gelandet sind, die Gliedmaßen verloren haben beim Versuch, auf den Zug zu springen, der sie durch Mexiko bringen sollte. Ein junger Mann, der bereits zuvor ein Bein verloren hatte, erzählt.
Ich ergriff den Zug. Er fuhr sehr schnell, aber ich schaffte es, hochzukommen. Aber als ich mit dem fehlenden Fuß raufkommen wollte, bin ich abgerutscht. Der Zug bremste und ich bin heruntergefallen. Mein Arm und meine Hand landeten auf dem Gleis und als ich versuchte, sie rauszuziehen, fuhr der Zug wieder an. Er erwischte meine Finger und zog das Handgelenk ein. Und das war's dann. Wenn möglich, will ich in die Vereinigten Staaten. Ich möchte dort bleiben und arbeiten. Oder ich bleibe in Tijuana oder Mexiko-Stadt, wie auch immer, um zu arbeiten und weiterzukommen.
Jedes Jahr versuchen bis zu 500.000 Menschen, Mexiko zu durchqueren. Sie führen im Durchschnitt $100 pro Person mit sich. Das geben sie in Mexiko für Wasser, Lebensmittel und andere notwendige Dinge aus. Damit sind sie ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor geworden. Dennoch wird es für die Migranten zunehmend schwerer, Mexiko zu durchqueren. So kommt zu den Gefahren durch Gangster, kriminelle Banden und korrupte Beamte auch noch die der Migrationsbehörde. Warum werden Migranten in Mexiko inzwischen ähnlich schlecht behandelt wie in den USA, obwohl Mexiko doch selbst ein Auswanderungs- und Transitland ist?
Es ist dieselbe Politik. Es gibt ein Protokoll, allerdings kein offizielles, dass die nordamerikanische Regierung mit der mexikanischen Regierung gegen viel Geld die Kontrolle über die Grenze zwischen Mexiko und Guatemala vereinbart hat. Die USA finanzieren auf illegale Weise, dass Mexiko die Migration von dort stoppt, indem sie dieselbe Politik anwendet. Deshalb ist der Einfluss der US-Regierung auf die Regierung Mexikos riesengroß.
La influencia que tiene el gobierno norteamericano sobre el gobierno mexicano es grandísima.
Was mir Angst macht, ist, dass ich alleine reise.
Es fällt auf, dass Überfälle nur als Gerüchte auftauchen. Sexueller Missbrauch wird in dem Film gar nicht erst erwähnt. Zwar habe es dementsprechende Aussagen von Frauen und Männern gegeben, so Sepúlveda. Doch er habe sich entschieden, sie nicht zu verwenden, um nicht dasselbe Opferbild zu malen, das von den Massenmedien verbreitet wird.
Es gab viele Erklärungen von Frauen und Männern, die vergewaltigt worden sind. Allerdings reagierten sie alle wie dieser Mechanismus im Fernsehen. Sie begannen die Geschichte zu erzählen und fingen an zu weinen und noch mehr zu weinen. Die Geschichte an sich war total hart. Aber auf einmal wussten wir nicht mehr, gab es wirklich Interesse, wirklich zu sagen, ich will dir erzählen, was mir passiert ist, und da ging es eher darum, eine Show zu machen. Das ist sehr schwer, und deshalb habe ich mich da zurückgehalten. Bei sowas habe ich Nein gesagt.
Das ist eine fragwürdige Herangehensweise. Denn ähnlich wie bei den großen Medien wird auch bei Sepúlveda nur ein Teil der Wahrheit gezeigt. Hier ist es die fröhliche Seite, der unbekümmerte und hoffnungsvolle Migrant. Doch das Thema ist so ernst, die Gefahren so real, dass auch dieser Film es nicht schafft, die düstere Spannung und die subtile Angst abzuschütteln. Erst vor einer Woche stellte die Internationale Liga für Menschenrechte fest, dass die Grenze im Süden Mexikos eine vergessene Grenze sei, wo sich die Lage der Migranten durch Kriminelle und Behörden täglich verschlechtere. Aber wie schwer es den Migranten auch gemacht wird, sie werden immer einen Weg finden, da es für sie keinen anderen gibt.
Wie die Berliner Mauer, sie wurde abgerissen. Und jetzt wollen sie eine andere bauen? Ich verstehe das nicht. Aber sie werden die Einwanderer niemals stoppen. Sie werden andere Wege finden, die Mauer zu überwinden oder in die USA zu gelangen. Wenn sie Gesetze machen, dann machen wir unsere eigenen. Wir werden uns alle zusammentun und all die Scheißgrenzen öffnen, damit wir durch können.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.